Niemand hat die Absicht, eine Mauer.
Marked Inside Express.
Heute begrüßen wir den Vorstandsvorsitzenden einer der 10 größten AGs in unserem Podcast. Mit seiner noch recht jungen AG legt er einen fulminanten Aufstieg hin. Vom einfachen Millionär zum Milliardär schien es nur einen Augenblick zu dauern. Durch seine außergewöhnliche Strategie, mit einer Spürnase für Gewinnmöglichkeiten und der zugehörigen Kaltschnäuzigkeit bewegt er große Geldsummen am Markt. Wie es zu seinem rasanten Aufstieg kam und wie er auch heute noch mit seiner besonderen Strategie den Markt in Atem hält, möchten wir heute ausgiebig besprechen. Hallo an die Hörer der 2. Ausgabe des Markt Inside Express Podcast und ein herzliches Willkommen an Magnus von der European Fracking SE.
Ja, danke. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich möchte mit dir zunächst einmal eine kleine Zeitreise wagen. Deine AG bzw. Societas Europae wurde am 12. Mai 2014 gegründet. Und wie kamst du zum AG-Spiel und was waren deine ersten Eindrücke?
Naja, zum AG-Spiel kam ich über den Play Store von Android, also nicht über die generelle App. Da dachte ich mir, ja, sieht eigentlich ganz nett aus, hatte ich eigentlich gar nicht gesucht, aber habe ich mich einfach mal angemeldet und ich war sofort dabei, also von der ersten Minute an begeistert.
Wie hast du das empfunden? War das am Anfang kompliziert oder ging das?
Naja, also am Anfang habe ich das erstmal noch gar nicht gecheckt. Also auch, was die großen AGs da so alles bewegen können und wie der ganze Markt funktioniert, da war ich ziemlich geplättet. Und das habe ich erst auch so mit der Zeit alles verstanden.
Ja, aber dennoch warst du ja ziemlich erfolgreich. Also deine AG konntest du ja innerhalb von 6 Wochen im Wert schon verdreifachen. Und wie hast du denn das Kunststück hingekriegt?
Ja, also erstmal die richtige Spürnase. Ein nicht so gut diversifiziertes Depot, aber dafür mit höheren Gewinnmöglichkeiten. Natürlich 8x100.000 Euro in Anleihen, die natürlich auch schon eine gute Rendite gebracht haben damals.
Wie bist du auf diese Idee gekommen, das Depot nicht so stark zu diversifizieren?
Das habe ich mir bei den ein oder anderen größeren AGs abgeguckt. Zum Beispiel MLM System, aktuell, ja gut, Kapitalvernichter. Der hat ja auch kein so super tolles Depot, also von den AGs her schon, aber halt nicht mit 800 Positionen wie du oder so. Da habe ich mir das in den ersten Tagen so ein bisschen angeguckt.
Okay. Nicht nur diese Verdreifachung in den ersten 6 Wochen haben dich in dem Größen-Highscore weit vorangebracht. Du hast ja auch schon kurz danach ja eine größere KE gemacht. Also du hast da 20 frische Millionen in das Depot gespült. Ist vielleicht für die vielen Newcomer jetzt an der Schwelle zum Mittelstand interessant. Wie konntest du den Markt von der KE überzeugen und was hast du danach mit dem Geld angestellt?
Also den Markt konnte ich damit ja nicht wirklich überzeugen, sondern nur die 2 AGs, die in mich investiert haben.
Das war
Dahl. Dahl Capital und Kapitalvernichter, beide jeweils mit 10 Millionen. Ja, also das KE-Geld habe ich mir vorher natürlich auch überlegt, was ich damit anstelle. Habe ich mir schon vorher gesagt, es kommt nicht in Anleihen, da kann man Besseres mit anstellen. Habe ich mir schon im Vorfeld einige AGs aus dem Mittelstand rausgesucht, in die ich da investieren könnte, wo das Orderbuch nicht mit großen Sell-Orders oder so zugeklatscht ist, wo man den Kurs pushen kann und so den Buchwert steigern kann, um Gewinne mitzunehmen, damit man diesen Schwung aus der KE dann sofort mitnehmen kann.
Aktuell erleben wir eine Schwemme an Mittelstands-KEs. Was denkst du über diese Neuentwicklung? Ist das für den Markt gut oder schlecht? Und sind diese KEs für diese Mittelständler sinnvoll oder nicht?
Ja, das ist teilweise ja, teilweise weniger. Kommt drauf an, wer die macht halt. Ne? Wenn da irgendeine Schrott-AG jetzt eine 20 Millionen KE macht, ist das natürlich Schwachsinn, weil die wird mit dem Geld hinterher nicht umgehen können. Außer auch dieses gegenseitige Aufkaufen finde ich nicht gut, weil dann hat man ja nicht das Ziel, dass man frisches Bargeld hat, was man mehr zum Handeln hat, sondern man ist einfach nur größer geworden, was natürlich auch eigentlich das Ziel ist, aber man kann keine wirkliche Strategie fahren.
Ich glaube, dass diese gegenseitige Aufkaufaktionen auch daher rühren, dass aktuell halt der Markt relativ illiquide ist und dass, wenn du jetzt keinen Investor findest, der aus dem oberen Segment investiert, hast du halt kein frisches Kapital, sondern du kannst nur gegenseitige KEs kaufen.
Naja gut, das Geld ist ja schon bei einigen AGs da. Die Frage ist nur, ob diese dann das Risiko eingehen wollen, wirklich in junge AGs eben 20 Millionen zu investieren.
Ja, natürlich.
Und dann müssen die sich natürlich gegenseitig aufkaufen. Gut finde ich es trotzdem nicht.
Nee. Ja, das ist immer eine Frage. Also, wenn es gut durchdacht ist, kann es ja schon funktionieren. Aber wenn einfach so, wir machen uns jetzt gegenseitig groß, passiert, das ist meistens eine. Das funktioniert kurzfristig gut, um irgendwie groß zu werden, aber es langfristig baut es halt Probleme auf, weil die Aktien müssen halt wieder abgebaut werden.
Ja, ganz genau. Und dann macht man da wieder Verlust, weil wer soll die Aktien dann abkaufen, die man dann im Depot hat, um wieder Bargeld zu bekommen? Da macht man dann Verluste. Das ist alles nicht das Wahre, finde ich.
Ja. Ja, das ist die Mittelständler, die wollen sich ja ein bisschen von den Kapriolen der größeren AGs abgrenzen, da unabhängig machen. Deswegen passt das ja zum Konzept, dass man sich so im Mittelstand gegenseitig die KEs abkauft. Ob das langfristig sinnvoll ist, das sei nochmal dahingestellt, weil man muss ja auch nach der KE irgendwie wieder weitermachen und mehr Wachstum ist ja auch nicht da, dadurch, dass nur mehr KEs gemacht werden.
Ja, sicher. Dass der Mittelstand größer wird, kann ich nur unterstützen. Finde ich auch gut. Ich habe ja selbst die ein oder andere KE unterstützt, aber wenn man sich da in Massen wirklich aufkauft, dass da 50 neue AGs entstehen, die nach 2 Wochen wahrscheinlich dann auch noch nicht mehr aktiv weiterspielen, weil sie keine Lust mehr haben, geht das natürlich total nach hinten los.
Ja. Ja, aber nochmal zurück zu deiner AG. Also auf die erste KE folgten ja noch einige weitere. Insgesamt hast du über 250 Millionen mit Kapitalmaßnahmen in die Kassen gespült. Demgegenüber stehen etwas über 161 Millionen durch Kapitalherabsetzungen. Warum zuletzt die KHs und was ist da der Hintergrund?
Naja, bei den KHs ging es hauptsächlich darum, dass man die Aktienzahl wieder verbessert, um das Wachstum einfach leichter zu machen. Bei einer Milliarde AG-Größe kann man da durchaus mal Kapitalherabsetzungen machen, finde ich, und das wird auch noch weitergehen.
Du meinst, dass dein Wachstum absolut, also was du an Gewinn hast, absolut etwa gleich bleibt, aber durch die geringere Stückzahl sich besser pro Aktie verteilt, also dass der prozentuale Renditegewinn dann größer ist?
Ganz genau. Okay. Wenn man mal ein Beispiel nimmt, jetzt bei vorher 5 Millionen Aktien und einer Milliarde AG-Größe habe ich ein FP von 200 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt auf 4 Millionen Aktien runterkomme bei der gleichen Größe oder keine Ahnung was, hätte ich dann 40, 50 Euro oder so mehr an Wachstum. Das ist, lohnt sich auf jeden Fall. Und Größe ist nicht alles, habe ich mittlerweile gelernt.
Ja, das ist, das kann ich auch bestätigen. Das Problem ist auch, dass man dann irgendwann gegen so Marktgrenzen läuft. Ich habe das ja schon ausprobiert mit dem, was möglich ist. Dann hängt man auf Tod und Verderben an den anderen großen AGs dran, weil man kriegt ja nur Volumen in diesem Bereich dazu stande, um überhaupt diese KEs durchzuboxen. Und dann kannst du zwar dagegen antraden, wie du willst, aber wenn das Depot einfach fällt, dann fällt's.
Ja, dann kannst du damit dagegen nichts machen.
Kannst du nichts machen, ja. Das ist ein großes Problem dann, wenn man so massiv, also wirklich massiv, so im Milliardenbereich KEs macht. Das gibt dann echt Probleme mit diesem kleinen Markt.
Ja, und dann sage ich mir lieber ein bisschen kleiner und dafür wendiger, deutlich handlungsfähiger. Ich kann besser handeln insgesamt, weil ich wieder kleinere Positionen kaufen kann. Dann nehme ich lieber das, das macht auch mehr Spaß und Wachstum ist dann auch besser. Also dann sind alle Beteiligten glücklich.
Naja, es gibt auch die Fraktion, die im Spiel die KHs verteufelt, weil die so stark auf die Kurse drücken würden und ein Problem für den Markt darstellen würden. Also das sehe ich jetzt persönlich nicht so, aber die Fraktion gibt es auf jeden Fall. Das denke ich mir, weil du machst ja KHs.
Ich mache KHs, weil die Kurse so niedrig sind. Weil ich sie so niedrig gemacht habe, um die KHs zu machen.
Ja, rechnet man die KEs und KHs von deiner AG gegeneinander auf, es sind effektiv nur knapp 89 Millionen in deine AG geflossen. Das ist ja erstaunlich wenig, wenn man überlegt, dass du jetzt ja immer noch FP-Milliardär bist. Also es ist ein fantastisches Ergebnis, denn du hast über 9 Millionen in 8 Monaten ertradet. Das hat bislang noch keiner geschafft. Da kommen wir doch gleich mal zum Kern deiner Strategie des schnellen, hochvolumigen Handels. Aber bevor wir das machen, schalten wir mal ganz kurz in die Werbung.
Die Kurse steigen und fallen. Einige suchen nach einem langfristigen und stabilen Investment. Wir haben die Lösung für Sie. Investieren Sie in die Fürstenbank Royal SE Unternehmensgruppe und profitieren Sie von unserem Fachwissen. Von Investmentbanking über Lobbyarbeit bis zur Vermarktung Ihrer AG ist alles mit dabei. Worauf warten Sie noch? Fürstenbank Royal SE Unternehmensgruppe. Denn Vertrauen ist das Wichtigste im Leben.
Vor der Werbung sprachen wir über den fulminanten Aufstieg der European Fracking SE. 900 Millionen Euro in nur 8 Monaten hast du ertradet. Wie funktioniert dieses Daytrading mit großen Volumina?
Also da gibt es einige Faktoren zu beachten. Man sollte nicht einfach sinnlos jetzt irgendeine Order aufkaufen, nur weil sie recht billig erscheint. Man muss dazu erstmal das Orderbuch ansehen. Ob jetzt 10 Euro darüber direkt die nächste große Order ist, muss man sich überlegen, kann man die auch noch mit aufkaufen oder sollte man es dann lieber lassen?
Was machst du denn jetzt, also gerade schon mal an dem Beispiel, wenn du jetzt siehst, okay, das Orderbuch kann freigekauft werden, also ist nicht so viel auf der Sell-Seite drin, das kaufst du weg, dann hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dann pushst du den Kurs?
Ja, ganz genau.
Und stellst wahrscheinlich dann irgendwo oben eine relativ große Sell rein, oder?
Ja, genau, dann stelle ich zum maximal möglichen Kurs die Sell rein.
Sind dann alle Anteile drin, die du von der AG hast?
Nee, meistens sind es nur Teilverkäufe, weil die wird man sowieso nicht alle auf einen Schlag los. Und außerdem geht die Unterbieterei dann los, wenn man dann so eine riesen Order da sieht. Lieber vielleicht die Hälfte reinstellen, die wird dann eher weggekauft.
Okay. Ja, das wär nämlich auch noch so eine Frage gewesen, die ich jetzt auf der Zunge hätte, weil da kommen ja immer diese Mini-Orders, die einen dann unterbieten.
Ja, die kaufe ich dann meistens einfach weg.
Ach so,
also wenn sie also jetzt keine 5 Millionen, wenn sie dann jetzt keine 5 Millionen groß sind, sondern nur 40.000 Euro pro Stück, dann kaufe ich die einfach weg, weil da habe ich keine Lust drauf, die ganze Zeit da zu unterbieten.
Heißt das, du suchst dir AGs auch nur nach dem Orderbuch und ignorierst die sonstige AG?
Nein, natürlich nicht.
Ja gut, das wäre nämlich noch interessant. Aber wie kommst du auf die AG? Also was ist da der Gedankengang oder wie nach welchem Muster suchst du dir die AG?
Hauptsächlich gucke ich da in den Mittelstand mit, also nicht die ganz großen AGs, die milliardenschweren AGs, die kann man einfach nicht so gut im Kurs anheben. Da geht das dann schon extrem wieder ruckzuck runter, sondern eher so Größe 200 Millionen bis 400 Millionen oder kleiner.
Das ist ja schon... Also das als Mittelstand, ja, ist schon sportlich.
Ja,
also
etwas ist größerer schon, Mittelstand kann man
ja,
sagen.
Ja.
Da scheinen sich ja die Geister drüber.
Ja, es kann, also das ist auch interessant. Also ich weiß nicht, ob das allen Hörern da mal klar ist. Also es gibt da ja ein massives Größenungleichgewicht im AG-Spiel. Wir haben eine große Masse an AGs, die sich im Bereich unter 1,5 Millionen tummeln. Ist irgendwie, ich glaube, ein Viertel oder so des gesamten Marktes. Und dann aber ein ganz großes Stück, das irgendwo so bei über 100 Millionen oder so liegt. Und dazwischen drin sieht es halt dann eigentlich relativ dünn aus.
Ja, das Problem ist auch einfach, die dazwischen liegen, die sind auch stellenweise einfach nicht gut genug, um höher zu kommen. Weil wenn sie dann richtig gut sind, dann sind sie auch ruckzuck aus diesem Stadium raus.
Ja, wir haben das mal im OPEC untersucht. Also genau genommen hat es Knorf untersucht, aber wir haben die Ideen halt gemeinsam entwickelt und haben uns die verschiedenen Marktsegmente mal angeschaut, was die denn für eine Kursrendite wirklich aufweisen. Und das ist ganz interessant, also du hast sehr bei Newcomer hast du sehr gute Kursrenditen, wenn man die Liquidation nicht betrachtet, aber du hast im Mittelstand hast du halt verhältnismäßig schlechte Kursrenditen. Weil da ist einfach die Überbewertung am höchsten. Das sieht wieder genau. Bei den großen AGs deutlich besser aus, dafür, dass die eigentlich sehr langsam wachsen fundamental, ist aber die Kursrendite gar nicht so viel schlechter. Also der Mittelstand ist da gibt es halt viele AGs, die sind extremst teuer, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr liefern, nur weil sie mal irgendwann mal für aussichtsreich gehalten wurden. Und es gibt halt so eine Gruppe, die wächst halt ganz gut und kommt halt auch irgendwann bei den Großen an oder macht auch mal große KEs. Aber das verteilt sich halt in dem Mittelstand halt ganz schlecht, sodass halt die Überbewertung im Durchschnitt ziemlich hoch ist.
Ja, die Rendite, bis man da tatsächlich Rendite mitmacht, vergehen da, muss man da Monate einplanen.
Ja, auf jeden Fall.
Bei einer AG mit 50 Millionen Größe, wenn die mit 100% Bewertung zu Buche schlägt, da kaufe ich nicht. Bis man da Gewinn macht. Das dauert ewig, weil der...
Außer es kommt eine KE.
Ja gut, aber da kann man sich auch nicht immer drauf verlassen.
Nee.
Und ob die gekauft wird, weil die KEs müssen dann ja auch schon recht groß sein, um da wirklich einen Effekt zu erzielen.
Ja.
Und danach kann es auch oft richtig schlecht werden.
Hast du denn Positionen in deinem Depot, die du auch auf langfristig hältst, oder ist alles im Prinzip zum Traden da?
Also bei mir ist tendenziell alles verkäuflich.
Ah ja.
Ich kenne das Wort unverkäuflich nicht.
Ja.
Wenn der Preis richtig gut ist, dann verkaufe ich. ich kann ja woanders in einer relativ gleich starken Aktie, die billiger ist, kann ich ja wieder nachkaufen.
Ja.
Es bringt mir nichts, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag die Aktien dann im Depot rumgammeln zu lassen.
Was hast du denn für Möglichkeiten, wenn du jetzt eine relativ große Position aufbaust und du kriegst den Kurs aber nicht mehr gepusht? Weil, keine Ahnung, es gibt halt große Sell-Orders, es gibt Kapitalerhöhungen, die AG nach unten drücken oder teure KHs, die irgendwie den FP nach unten absacken lassen oder all so Effekte. Was machst du da?
Tja, da muss man dann schauen, wenn jetzt eine große Sell-Order kommt, ob man da mit dem Verkäufer in Verhandlungen tritt, dass man die Aktien vielleicht billig auch noch dazu kauft oder man wartet einfach und hat Geduld. Muss auch manchmal sein. Dann macht man halt an anderer Stelle weiter. Wenn jetzt eine KE kommt, gut, kann man nichts machen. Vielleicht blockt man die einfach dann, damit man das Geld dann wieder frei hat, um andere Positionen zu traden. Aber also
ich habe das ja vorhin so als Daytrading beschrieben, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt so ganz richtig, oder? Das ist eigentlich mehr so ein, keine Ahnung, so ein Mehr-Tages-, Mehr-Wochen-, Mehr-Monate-Trading, was da passiert, oder?
Das ist halt so ein Zyklus, würde ich es nennen. Ich kaufe jetzt eine AG, die bekomme ich, also ich würde es auch als V-Trade bezeichnen.
Was, die bekommt man als Week-Trade, oder was?
Ja, genau.
Als Week-Trade, okay.
Also es ist wahrscheinlicher, dass man die am selben Tag komplett wieder los wird, ist eigentlich unrealistisch.
Ja.
Aber dass man die in einer Woche wieder abbauen kann mit hohem Gewinn, die Chancen stehen wirklich gut. Da muss man natürlich die Geduld haben. Die haben viele nicht.
Ja.
Die denken dann, nach 2 Stunden müsste die Order dann direkt wieder bedient sein, die Sell-Order. Aber es funktioniert nur in den seltensten Fällen. Dafür ist der Markt einfach nicht geschaffen.
Schaust du dann da auch, was die anderen AGs dann entsprechend machen, also die Aktionäre von der AG oder die AGs, die gerade liquide sind, wo die investieren, ob die vielleicht da auch, ob das für die interessant ist oder schreibst du da auch PNs oder wie gehst du da vor?
Wenn ich jetzt eine AG sehe, also wenn ich jetzt in eine AG sehe, in die ich gerne investieren möchte, die 40 Millionen Euro in bar rumliegen hat, dann frage ich auch erstmal an, was willst du damit machen? Wie sieht die Zukunft, wie sieht der Plan aus, wenn er jetzt, weil der ist ja in einer guten Position mit ordentlich Bargeld, kann er ja gute Gewinne mit einfahren. Wenn er da was Gutes vorhat, dann investiere ich. Aber wenn er sagt, nee, ich, keine Ahnung, will das nur in Solid Profit AG stecken, komplett, dann bleibe ich da.
Vielleicht weiß er ja, dass die nächste Kapitalherabsetzung teurer wird oder so.
Ja, gut, da muss man aber Glück haben. Der Verkaufsdruck ist groß.
Ja, das stimmt, obwohl im Moment ist eigentlich ziemliche tote Hose auf der Sell-Seite.
Tja, aber kaufen tut keiner. Also da muss sich wirklich mal einer erbarmen und sagen,
ja, ich kaufe im Moment, Orderbuch. Im Moment habe ich mal gekauft, aber
der Kurs wird ja auch dann wieder gedrückt. Wenn einer mal Geld braucht, dann wird der Kurs wieder 100 Euro runter gedrückt.
Ja, das ist eigentlich ist meine AG wunderbar für Daytrades.
Ja, also der Kurs springt wirklich am Tag mit.
Das ist verrückt teilweise.
50 Euro mindestens.
Ja, das ist auch mehr drin. Also teilweise kannst du für 350 kaufen und über 500 verkaufen, was ja eine Wahnsinnsrendite ist. Wenn du das irgendwie mit einem Buy-and-Hold-Ansatz machen willst, musst du ja in einem Newcomer mindestens mal einen Monat drin sein, damit du das überhaupt rauskriegst. Außer der Kurs explodiert natürlich. Aber rein fundamental schafft der schon nicht mehr Wachstum.
Ja, ich meine, zum Daytrading ist deine AG wirklich optimal.
Ja.
Da kann man wirklich als Newcomer, muss man ja nicht länger als einen Tag die Aktien halten.
Ja, ich sage das auch vielen Newcomern, steht auch in meinem Anfängerguide drin als Variante, dass man Daytrading mit den großen AGs macht. Aber das muss man halt auch konsequent machen. Das sind ja viele, genau. die kaufen dann halt die Sold-Profit-Aktien am Ende noch zum günstigsten Brief, der gerade da steht, der dann viel zu hoch ist, ja, und dann, ja gut, ich habe ja einen super FP-Anstieg, wenn ich den Kram jetzt verkaufe, dann ist er ja wieder weg, ja, das ist natürlich die falsche Denkweise, du musst ja wieder schauen, dass du bis 12 Uhr abends, ja, den Kram wieder los bist, zur Not auch mit Verlusten, du kannst ja wieder billiger nachkaufen, wenn der Kurs am Fallen ist,
ja.
Oder ich sag halt, Daytrading über zwei Tage, weil also 48 Stunden passt eigentlich für das Spiel ganz gut, weil oftmals ist einfach zu wenig los an einem Tag, um dass man wirklich morgens irgendwie eine Position aufbaut und am Abend wieder glattstellen kann.
Aber gerade als kleine AG kann man innerhalb von ein paar Stunden wirklich ganz leicht daytraden. Ja. Weil so eine vierte, wenn man jetzt 50.000 Euro vielleicht da rein investiert, zu einem billigen Kurs, ist das nicht schwer, die wieder loszuwerden am selben Tag mit Gewinn.
Richtig. Und dass es halt leicht mal drin ist, du hast 50.000 halt mit mehreren Trades am Tag mal irgendwie 150 machen kannst. Macht nur kaum einer.
Ja, Da fehlt dann die Konsequenz.
Ja.
Wie du schon gesagt hast.
Aber das ist natürlich auch schwierig, weil so als Neuling liegt das ja nicht so auf der Hand.
Deswegen, ja, genau. Woher willst du das als Neuling alles so wissen, ne?
Ich empfehle den Neulingen deswegen immer so eine Dreifachstrategie. Also das eine ist sehr viel Anleihen, weil die bringen ja am Anfang echt super Zinsen. Also du musst ja erstmal schaffen, irgendwie so 30% im Monat zu wachsen ohne Risiko. Du brauchst ja nichts machen für die Anleihen. Ja? Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und da man am Anfang eh nicht so gut den Markt einschätzen kann, ist dieses Daytrading eigentlich auch ziemlich einfach. Weil es heißt immer, du guckst dir halt mal so eine Kursgrenze an, wo ist der Kurs immer irgendwo dagegen gelaufen und da unten, da order ich mal. Und wenn ich was kriege, habe ich es billig gekriegt und versuche es einfach direkt drüber zu verkaufen. Und die Differenz dazu habe ich schon als Gewinn.
Ja, und wenn man jetzt, wenn man mit einer AG Daytraden will, vorher mal einen Blick ins Orderbuch wagen.
Ja, ja, ich empfehle dann
natürlich Premium, aber
ich empfehle zusätzlich, also weil ich habe gesagt Dreifachstrategie, also ist Anleihen, Daytrading und investieren nur in AGs, die kleiner als die eigene sind. Natürlich beim Neuling sind die etwa dann gleich groß, aber im Prinzip mit AGs, die größer sind als die eigene AG, daytradet man, und mit den AGs, die kleiner sind als die eigene AG, in die investiert man, weil die wachsen nämlich tendenziell stärker als die größere AG.
Das ist wahr. Und Anleihen sind natürlich wirklich eine scheißende Kuh,
ja.
Die Gold scheißt. Jetzt mal ein bisschen bescheuert ausgedrückt.
Ja, aber es stimmt schon. Also du hast die Anleihen, die sind ja auch so designt, dass sie die kleinen AGs bevorzugt, damit die großen eben mit der Zeit immer mehr machen müssen. Und am Anfang kannst du mit einfachen Mitteln ganz viel erreichen.
Ja, ich habe jetzt ja auch keine Anleihen aktuell, aber wenn ich jetzt neu starten würde, würde ich auch 800.000 sofort in Anleihen investieren.
Ja, ja, ich sehe das bei den Newcomern, die jetzt sehr risikoavers sind und nicht unbedingt so den Markt zu verstehen. Ich sage denen immer, Minimum sind 800 in Anleihen, da gibt es keine Diskussion, ja, das macht ihr einfach mal. Und die, wenn ihr jetzt sehr wenig Zeit habt oder wenn ihr nicht wisst, wie das am Markt läuft und irgendwie unsicher seid, dann macht ihr einfach mehr. Also 7 mal 100.000 in Anleihen und dann noch eine, die ein bisschen größer ist. Und bei den AGs, die so ihre Depots aufstellen mit quasi Bonds only, also wo irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie 6.000 in Aktien liegen oder sowas, die performen super. Also die schlagen irgendwie 80% der anderen Newcomer und das völlig risikolos. Und können sich ganz gemütlich irgendwie mal irgendwie das Wiki durchlesen, alle Let's Plays angucken und nach einem Monat können sie mal anfangen, irgendwie Aktien zu kaufen und haben eine AG, die super performt.
Ganz genau. Da muss man nicht viel machen für. Braucht man auch nicht viel nachdenken. Da kriegt man keinen Nobelpreis für, wenn man das schafft.
Ja gut, ich meine, du bist jetzt am anderen Extrem mit deiner extremen Trading-Strategie, aber das sind Ausnahmen. Also das ist nichts für die breite Masse. Das können so einzelne Genies, wie du das da kannst, aber die meisten kriegen es nicht gebacken.
Ich meine, wenn jeder machen wird, wird es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren.
Ja, das ist halt interessant. Es gibt halt immer mal wieder, sehe ich halt auch bei Newcomer, immer wieder welche, die auch gut traden können, die es auch mit der Zeit einfach so selbst schaffen.
Hm? Als Anmerkung, ich bin ja nicht nur gewachsen durch die Strategie, sondern einfach, weil ich geguckt habe, dass ich Chancen am Markt nutze. Zum Beispiel irgendwelche großen Liquidationen oder so, da kann man super absahen.
Du meinst, wenn das Depot zum Verkauf kommt, dass man entsprechend sich die Kurse vorher schon hinbastelt und Orders stellt und sowas, ja.
Ja, zum Beispiel
die Leichenflatterei.
Ja, ganz genau. Aber das ist, wenn man das macht, da kann man wirklich super Gewinne holen.
Da auch siehst du aber auch, wo du jetzt gerade auch eben schon im Halbsatz so top erwähnt hast, da siehst du aber auch ganz stark, wenn solche Liquidationen laufen, wie stark FP und wirklich Marktwert voneinander abweichen. Wenn dann wirklich da aufgelöst wird, siehst du mal, was die AG wirklich wert ist.
Ja, das ist klar. Stell dir mal vor, du würdest jetzt dein komplettes Depot verkaufen wollen. Was würde da noch übrig bleiben?
Es ist immer die Frage, wenn ich es jetzt natürlich auf dem Niveau, wo es ist, zum Verkauf reinstelle, ist wieder was anderes, als wenn die Leichenflatterer die Kurse nochmal irgendwie 60% nach unten korrigieren.
Ja, ja, sicher.
Aber ich würde mal davon ausgehen, dass so 40% von der AG übrig bleiben.
Aber das ist ja nicht, das kann man, muss man nicht nur bei großen AGs machen, sondern kann man auch als kleine AG bei kleinen Liquidationen machen.
Ja, also das habe ich früher auch gemacht. Habe ich früher, als ich kleiner war, auch gemacht.
Ja, genau, wenn jetzt eine 2 Millionen AG in IL geht, oder wie man es nennt, Liquidation, ja, dann guckt man einfach vorher, guckt sich das Depot an, sucht sich die eine oder andere interessante Position raus und versucht 10 Minuten vor der Liquidation den Kurs zu drücken. Ja. Dann hat man 100% Gewinn, wenn es gut läuft.
Ja. Ja, das war, als ich jetzt im Spiel angefangen habe, hatten wir so etwa 160 AGs rum. Und dann kam eine ganz, ganz große Liquidationswelle. Also das war eine ganz düstere Zeit eigentlich, weil am Ende waren wir irgendwo bei paar 20 AGs. Aber natürlich die ganzen AGs, die da liquidiert wurden, das haben wir natürlich wie ein Staubsauger, haben wir da alles aufgesaugt, was ging. Weil das ganze Geld ist ja drin geblieben.
Man muss das Ganze natürlich dann auch wieder verkauft bekommen, ne?
Ja, aber es kam ja immer eine Liquidation, gab der nächste die Klinke in die Hand. Du musst nur die Kurse entsprechend halt hinbiegen. Also das war natürlich dann ein gefundenes Fressen.
Naja, die Zeiten habe ich ja nicht miterlebt.
Ja gut, es waren auch andere Zeiten. Also das waren, als ich da reinkam, es gab noch gar kein FP. Also das kam sehr viel später. Und die größte AG hatte nach Buchwert 3 Millionen. Die war dann aber auch nur einen Tag alt. Also das sagt auch schon einiges über den kranken Markt aus, der da herrschte.
Und, aber das ging ja gar nicht anders.
Ja, es wurde da gepusht ohne Ende. Also das war
das völlig Regelwerk, verrückt. Das Regelwerk war ja auch noch etwas weniger voll wie heutzutage, würde ich mal so sagen. Ne?
Ja, natürlich. Aber im Grunde, das Wichtigste war da schon drin. Also was das große Problem war vom AG-Spiel, das liegt aber noch eigentlich in der Zeit, bevor ich da reinkam, weil das AG-Spiel hatte dann schon einen Reset. Es gab quasi so eine Beta-Phase, da wurden aus dem Bankmanager-Game wurden die ganzen Spieler rübergeladen, die halt rüber wollten. Und die haben dann in dem AG-Spiel gespielt und daher gab es noch keine 20%-Regel.
Ach du Scheiße.
Es gab ja auch keine Anleihen. Es gab also, du bist mit 100 Millionen, mit 1 Million Cash gestartet und konntest dann die Kurse quasi nach Belieben stellen. Na, da kannst du dich überlegen, wie nicht nur Chaos, sondern es war halt dann auch so, dass es hat sich halt jeder, der irgendwie rechnen konnte, hat sich halt Zweitaccounts gemacht, ja, und hat sofort irgendwie eine 1-Euro-Aktie für 1 Million verkauft und so. Das geht natürlich dann irgendwie nach wenigen Wochen war das ganze Spiel im Eimer und es musste halt mit dieser 20%-Regel neu gestartet werden. Und dann kam ich erst am zweiten Tag dazu.
Und dann begann die großartige Zeit.
Ja, wobei die halt, wie gesagt, sehr dunkel war am Anfang. Bis wir dann, da war ich dann irgendwann auch schon Admin geworden in dieser Zeit und dann irgendwann hatten wir diese nur paar 20 AGs und da war es wirklich dann so, wo Radi gedacht hatte, mache ich den Laden wieder zu, das Experiment ist gescheitert. Und dann haben Wilbur und ich haben uns hingesetzt und haben das umdesignt. Es gab nämlich damals auch Prozentzinsen, also Guthabenzinsen auf Cash. Du hast 1% Cash-Zins gekriegt, also wenn du nur gehalten hast, bist du immer reicher geworden, was natürlich total blöd war.
Ja, das ist natürlich das nicht gerade vorteilhaft für ein Aktienspiel.
Ja, genau. Das haben wir dann durch diese Anleihen ersetzt und die Anleihen halt gleich so designt, wie sie auch heute noch sind. Also da hat sich im Prinzip gar nichts geändert. Die waren direkt schon so ausgelegt, dass die Zinsen genau sich eigentlich ein bisschen falsch herum verhalten, weil sie immer niedriger werden. Was aber dazu führt, dass du halt als große AG immer mehr in kleine AGs gehen musst, damit du halt noch weiter gut performst. Das war also ein Grundgedanke dabei. Und wir haben die Indizes eingeführt, um diese Gruppendynamik da zu verstärken und diesen Zusammenhalt zu verstärken, dass die Leute dann eher sich dann so wie so Clans halt zusammenschließen und dann ein bisschen auch über diesen Gruppenzwang drin bleiben. Und das halt auch gleich so designt, dass du als große AG immer eine kleine AG im Index brauchst oder kleine AGs im Index brauchst, damit du ordentlich mit dem Index gut performen kannst, um dann auch einfach diesen Wissenstransfer zu fördern von den Großen zu den Kleinen. Und dazu haben wir noch dann Top-Listen dann aktiv dann eingebaut und dann ging es wieder hoch mit den drei Sachen.
Ja, Highscore, ne? Zieht natürlich die Leute magisch an. Alle wollen sie auf Platz 1 stehen.
Ja, der Highscore war früher einfach nach Größe. Also war einfach Buchwertgröße.
Gut, aber es ging natürlich damals auch noch besser zu der Zeit.
Ja, da aber das war auch ein riesen Ärgernis, weil da stand auf dem Platz 1 stand Wilbur mit der Top AG und auf Platz 2 stand ich. Und das war immer so. Also das war irgendwie nach wenigen Wochen war das so und dann blieb das so.
Das ist langweilig.
Ja, und das hat natürlich dann riesig genervt und insbesondere wir wurden einfach immer größer, weil wir einfach gut gespielt haben und halt es war halt weit und breit keiner da, der auf einem ähnlichen Niveau gespielt hat. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis in 2011 hinein, bis da mal wirklich die So, die anderen, die auch teilweise heute noch dabei sind, wie jetzt hier der MLM-Kapitalvernichter und so, bis die dann auch, der hatte mal eine Übernahme, glaube ich, mit seiner ersten AG, ich weiß nicht mehr genau, ob die auch so hieß. Und erst nach dieser Übernahme ging das dann plötzlich, dass er dann auch gut wurde. Und so nach und nach haben wir dann erst gute Spieler gekriegt. Also wir haben monatelang gespielt und waren mit Abstand die besten Spieler am Markt. Das war stinklangweilig dadurch.
Na gut, das hat sich ja ein bisschen gewandelt mit 1300 irgendwas AGs.
Ja, das ist Wahnsinn jetzt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Spiel das Spiel mal mit 20 AGs.
Ja, das ist... naja, ja, du stellst, etwas langweilig würde ich mir vorstellen.
Du stellst eine Order und die geht 3 Tage lang nicht durch. Ja. Nein, es gibt gut, keinen, der was verkauft oder keiner, der was kauft und so. Das ist total der Rotz gewesen.
Es hat sich gelohnt, dass man das Übel,
Ja, an den Hörnern gepackt hat oder wie. Also das haben wir auf jeden Fall wieder hingebogen, kann man sagen. Was mich noch interessiert zu deiner Person, du hast mal gesagt, du bist sehr ungeduldig. Ist das jetzt für einen Aktienhandel ein guter oder ein schlechter Charakterzug?
Man muss so ein bisschen, ja, aufpassen, dass man nicht zu schnell dann, weil man eben zu ungeduldig ist, alles zu Niedrigpreisen raushaut.
Ja, du hast also ja gesagt, die meisten sind zu ungeduldig, um jetzt mal eine Woche zu warten, aber du anscheinend nicht. Wie passt das denn zusammen, wenn du sagst, du bist selbst so ein Ungeduldiger?
Ja, ich bin ungeduldig in Bezug auf Sachen, die ich nicht weiß.
Okay.
Also wenn du mir jetzt irgendwas sagst hier, in der Andeutung machst, dann bin ich richtig ungeduldig, bis ich es endlich weiß. Das ist richtig schlimm.
Okay, aber das ist auch ein guter Charakterzug, um dann schnell viel zu lernen.
Ja, wenn ich jetzt auf eine Kapitalherabsetzung von irgendeiner AG warte, da bin ich auch extrem ungeduldig. Aber wenn ich jetzt Aktien zum Verkauf stelle, da warte ich dann auch. Da ist die Ungeduld jetzt kein so riesen Hindernis.
Also es geht dann nicht so, was immer noch keinen Profit gemacht, was ist denn hier los, warum?
Wenn man jetzt ein paar Tage lang keinen Profit macht, ist es ja nicht so schlimm. Hauptsache das Ergebnis am Monatsende stimmt.
Stimmt, ja. Ja, dann bist du ja dann doch sehr vernünftig dabei. Eigentlich schon fast konservativ.
Ja gut, also manchmal bin ich auch ein bisschen sauer, dann neige ich dazu, nicht so geniale Entscheidungen zu treffen.
Achso, du meinst, dann wirst du zu emotional und dann vernebelt das die Entscheidungsfindung.
Ja, zum Beispiel. Aber da ist ja auch, da wächst man auch raus, würde ich so sagen, ein bisschen mit der Zeit, wird man immer erfahrener.
Du meinst, jetzt kann ich nicht mehr so viel erschüttern?
Nee, ich sehe das auch alles nicht mehr so persönlich.
Achso. Da tun sich viele schwer, gell?
Ja, sicher. Da denken sie, ja, ich mag den nicht, der jetzt gerade Aktien von mir hält oder so, jetzt höre ich auf.
Ja, aber das passiert ja immer wieder. Gibt's. Das ist kein, ja, das klingt zwar lustig, kann aber dann ein blödes Problem darstellen, wenn man gerade irgendwie einen Großteil seines Depots da drin versenkt hat und dann wird man da angefeindet.
Ja, ganz genau. Ich habe das, hab das in eigenen Leib erlebt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber...
Ja, ich habe das auch schon hier öfters erlebt und zwar auf einer noch... eigentlich auf eine noch verrückteren Ebene, weil ich habe bei Newcomern eingekauft, habe denen mein Angebot gemacht, die haben zugesagt, dann haben sie meinen Anfängerguide gekriegt und dann irgendwann gingen die Beschwerden los. Also ich habe Originalzitat da mal gekriegt, ich will dich nicht als meinen Aktionär haben. Ja, und dann einfach dann komplett das ganze Depot fallen zum Verkauf gestellt und so, ich mache jetzt so lange, bis du da raus bist und so.
Aber es ist als gut, wenn sie wissen, wie man etwas zum Verkauf stellt, ist doch schon ein Fortschritt.
Ja gut, aber als ich weiß ja nicht, ich habe ja da keine schlechten Absichten, es ist auch alles, ich meine, die kriegen einen Anfängerguide, ohne dass ich irgendwas dafür fordere oder so und irgendwie, also
es ist... Ja, jetzt habe ich doch einmal miterlebt, bei irgendeiner AG hattest du doch so einen Stress bei irgendeinem Newcomer.
Ja, das sind zwei Stück, die sogar noch im Spiel sind, aber mit denen habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Mit dem einen, lustigerweise, nachdem ich dann raus war, haben wir jetzt eigentlich ein sehr gutes Verhältnis und handeln öfters miteinander. Keine Ahnung, kuriose Entwicklung, aber ich bin da jetzt auch nicht nachtragend. Also beim anderen ist das irgendwie, keine Ahnung, der fühlt sich von mir irgendwie erpresst und so, ich weiß auch nicht warum, also keine Ahnung.
Ich meine, wenn man Hilfe von so solchen Spielern wie dir oder so bekommt, sollte man die annehmen. Du hast schon Ahnung.
Ja, das ich sag auch, da kannst du eigentlich auch nichts dran verlieren, weil maximal denkst dir halt, okay, was der für ein Mist labert, ich mach's halt nicht.
Genau.
Ich meine, ich gehe ja in Vorleistung, ich kaufe ja bei dem. Ich kaufe bei dem, ich biete, ohne dass ich irgendwie erwarte, dass das funktioniert, biete ich ja meine Hilfe an, ich antworte auf alle Fragen schnell, ich biete meinen Guide an und so, da steckt ja auch überall Arbeit und Zeit drin. Und du als Newcomer musst eigentlich nicht viel machen. Du liest dir das Ding halt mal durch und dann überlegst du dir, ist das was für mich oder nicht?
Und wenn du es einfach machst, ist es erfahrungsgemäß eine sehr gute Entscheidung. Wenn du es nicht machst, ist es erfahrungsgemäß eine sehr schlechte. Also die ablehnen, performen meistens schlecht. Also es gibt auch noch ein paar Ausnahmen, aber es gibt ja manchmal welche, die sagen, ich kann das Angebot nicht einschätzen und ich will jetzt erstmal allein probieren. Dann sage ich, ja, okay, das Angebot gilt aber nur heute. Wenn du halt heute nicht zusagst, dann ist halt nicht mehr. Weil ich muss ja gucken, dass ich noch günstig halt einkaufen kann. Was bringt mir das, wenn ich dann zu utopischen Preisen in die Newcomer reingehe?
Ja.
Welche Tipps würdest du denn jetzt andere Neulingen, natürlich AGs, die jetzt gerade angefangen haben, also die so klein sind wie du damals, die jetzt wissbegierig zuhören, in deine Fußstapfen treten möchten, was würdest du denn denen raten, worauf sollen die Wert legen?
Ganz klar, 8x 100.000 Euro in Anleihen, sicherste Methode natürlich, um Gewinn zu generieren, wie schon 1000 Mal jetzt gesagt. Auf die Hilfe der Großen reagieren, auch einfach mal einen großen Groß-AG anschreiben und die um Hilfe bitten. Die werden wahrscheinlich immer antworten und gute Tipps parat halten. Und nicht das gesamte Kapital direkt in eine AG verbraten, sondern erstmal den Markt ein bisschen angucken, schauen, was habe ich jetzt hier verstanden, was ist noch total unklar. Und keine Zertifikate zeichnen am besten, wenn man es nicht versteht. Weil, ja, dann ist ruckzuck die AG halb kaputt.
Meinst du, die sollten sich deine Strategie als Vorbild nehmen? Also die mit den Spots suchen nach dem Orderbuch und dann pushen und verkaufen?
Man sollte es auf jeden Fall, würde ich jedem empfehlen, einfach mal versuchen, ob es bei ihm funktioniert oder nicht.
Aber immer noch mit diesem Fallback, mit den Anleihen?
Ja, auf jeden Fall. Also okay. Das habe ich auch immer gemacht. Anleihen, 800.000, bis ich es dann nicht mehr gelohnt habe, habe ich das immer gemacht.
Wenn du mit dem Wissen von heute nochmal als kleiner Newcomer anfangen würdest, was würdest du dann anders machen?
Ich würde die Kapitalerhöhung später starten.
Das glaubt einem ja keiner von den Newcomern, die irgendwie dann 2,5 Millionen groß sind und dann meinen, ja, ich brauche unbedingt eine KE, weil mir fehlt das Geld aus. Das glauben die einem gar nicht, dass man das eigentlich gar nicht braucht zu dem Zeitpunkt, dass das später viel sinnvoller wäre. So, damit wären wir auch am Ende des Podcasts. Ich bedanke mich für die vielen detailreichen Erläuterungen und sage tschüss und bis bald, wenn es wieder heißt.
Markt Inside Express.